Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Rebels Podcast. Ich sitze zusammen mit Simona Kirsch hier im Brühlhaus. Hallo Simona.
Hi Daniel.
Hi, hi. Genau, und auf Simona bin ich aufmerksam geworden im Business Club bei unserer Facebook-Gruppe. Simona wohnt in Thal Exweiler und kommt eigentlich aus Berlin. Jetzt vor kurzem hat sie noch in Berlin gewohnt. Und Simona ist vom Beruf Facilitator. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn das? Ein Facilitator ist eine Art Moderator für spezielle Business-Themen. Im Prinzip leitet Simona Workshops und Konferenzen, größere Konferenzen auch mal.
Genau.
Dazu kann sie euch aber gleich ein bisschen genauer mehr erzählen. Sie kennt sich natürlich besser aus wie ich. Genau. Und da Simona eigentlich eher einen ungewöhnlichen Schritt gemacht hat, also normalerweise wollen alle nach Berlin. Simona hat gesagt, ich will ins Saarland. Genau, das fand ich schon mal sehr interessant. Und generell den Beruf, den du hast, finde ich sehr interessant. Durfte ja auch selbst schon miterleben, wie du so eine Gruppe anleitest und das Ganze durchführst. Und da war ich extrem begeistert davon. Und habe gedacht, du bist ein super Kandidat für unseren Podcast. Und von daher, ja, herzlich willkommen. Simona, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie kam es denn dazu, dass du den Beruf Facilitator, den ja viele noch niemals kennen, gewählt hast? Und wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewegt?
Mhm. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr froh darüber und bin es ja auch sehr gewohnt, dass Menschen mich fragen, was ich irgendwie beruflich mache. Und vielleicht, bevor ich erkläre, was das noch genauer so ist, ich bin dazu gekommen, weil ich mich auf einer Arbeitsstelle entsetzlich gelangweilt habe, im Grunde genommen. Also man könnte denken, es wäre ein Zufall. Ich glaube jetzt nicht so an Zufälle. Ich habe mich gelangweilt und dann habe ich, was ich dann so gemacht habe, ist einfach gesucht, was könnte ich noch für eine Fortbildung machen. Und schwuppdiwupp, ich war Trainerin, ich habe Diversity-Trainings gegeben und dachte, ach, irgendwie, hier gibt es so eine Moderationsfortbildung, machst du mal. Mhm. Dann bin ich dahin und in den ersten 5 Minuten war ich ein bisschen geschockt. Ich wusste, ich war für meinen damaligen Beruf da falsch. Weil der hat gleich rausgestellt, der Unterschied zwischen Training und der Moderation ist, im Training vermittelst du Inhalte und eine Moderatorin bringt keine Inhalte mit. Mhm. Die versucht sozusagen einen guten Rahmen herzustellen durch Zeit, Methoden, Setting, auch von Raum und so Sachen, dass die Gruppe ihre Themen besprechen kann. Da habe ich gedacht, okay, das nützt mir jetzt für die aktuelle Stelle. Damals war ich angestellt als Trainerin, nichts. Aber hör mal zu, gibt ja was zu lernen, interessant. Das waren nur 3 Tage und an Abend 2 sagt sie dann, na, wer kann denn von euch morgen mal die große Abschlussmoderation und so machen? Und ich merkte schon, irgendwie mein Herz begann zu schlagen und ich dachte, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? So, dann habe ich mich gemeldet und dann dachte ich erst, oh Gott, du wirst die ganze Nacht wach liegen und irgendwie planen, was machst du jetzt den ganzen Vormittag mit denen? Da habe ich mit ihr besprochen, was sie sich vorstellt, also was das Ziel der Sequenz ist. Und dann war mir nach dem, was sie so erzählt hatte, glasklar, was ich dann mit denen mache. Das hat dann irgendwie ein paar Schritte gehabt. Und dann bin ich da morgens hin, habe das moderiert. Und ich war platt. Also ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ich habe gedacht, das kann ich, das will ich. Das will ich hauptberuflich machen. So. Mhm. Und dann ist eine Maschinerie in Gang gegangen, in Gang getreten sozusagen. Und ich habe ganz mutig Menschen im Internet rausgesucht, die moderieren und habe mir überlegt, okay, was ist das eigentlich, was kann man da noch lernen, was muss man für eine Weiterbildung machen, bin auf das Feld Organisationsentwicklung gestoßen und habe dann einfach die Leute, die ich gefunden habe, angerufen. Mhm. Und das Allerschrägste ist, heute Morgen hat mich der Mensch, den ich vor, weiß ich nicht, 7 oder 9 Jahren oder so als allererstes angerufen habe, der Ulrich Martin Drescher, das weiß ich noch genau, schreibt mir heute Morgen eine Nachricht über LinkedIn. Ich würde so interessante Posts schreiben. Er könnte sich noch gut an unser Gespräch erinnern. Aha. Und was jetzt so aus mir geworden wäre, er wird das so mitverfolgen, irgendwie über diese ganzen Portale. Wäre ja toll, auch wenn ich mal telefonieren wollte. Jetzt haben wir heute gesprochen. Cool. So, das war der Erste, der gesagt hat, Mensch, ja, kann man Weiterbildung machen, sowas wie Prozessbegleitung, gucken Sie sich mal systemische Ansätze an und so. Aber bevor Sie sowas machen, sagt er, lesen Sie doch erstmal ein Buch, bevor Sie jetzt eine teure Weiterbildung machen. Ich dachte so, ach ja, ja, wenn schon, denn schon so, ne? Brav die Bücher gekauft und als nächstes habe ich eine Weiterbildung gebucht und bin dann systemische Beraterin und Prozessbegleiterin geworden und habe noch eine Weiterbildung auch als Facilitator tatsächlich gemacht bei einer Kollegin, die da eine neue Akademie eröffnet hat vor zwei oder drei Jahren in Berlin so, aber so bin ich das geworden im Prinzip, weil ich gemerkt habe, Rahmen, Prozesse, das finde ich super, das kann ich so, und das mit den Inhalten, hatte ich immer das Gefühl, ich trage so Eulen nach Athen, ich trage den Leuten was hinterher. Ich hatte häufig mit Leuten zu tun, die ihre Seminare nicht selber buchen. Es war total frustig, die wollten das alles gar nicht so gerne üben. Und ja, jetzt kann ich sagen, ich habe meinen Traumberuf. Facilitator ist das, was ich kann, was ich tun will, wofür ich bekannt sein will.
Cool, jetzt hast du ja im Vorfeld gesagt, du warst angestellt und hast Diversity-Trainings gegeben. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also was generell, manche vielleicht kennen den Begriff Diversity gar nicht. Kannst du das mal kurz erklären?
Ja, gerne. Also ich habe mit einem sehr speziellen Fokus gearbeitet. Und zwar ist Diversity ja insgesamt ein Konzept, wo es einfach um die Vielfältigkeit von Menschen geht. Und zwar nicht nur zwischen verschiedenen Menschen oder verschiedenen Menschengruppen, sondern vor allen Dingen auch zu betrachten, dass jede Person in sich selbst sozusagen divers ist und dass jede Person verschiedenen Kategorien angehört. Also niemand ist nur weiß, sondern meistens auch männlich oder transgeschlechtlich oder weiblich oder wie immer die Person sich definiert, hat einen bestimmten Bildungshintergrund, ist religiös oder atheistisch oder wie auch immer. Und auf diesem Ansatz, dass Personen das in sich haben, ist es natürlich viel leichter zu gucken, was habe ich mit anderen Gruppen gemein, was habe ich nicht mit ihnen gemein, und sich so Phänomene wie eben Fremdenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit und solche Dinge anzugucken. Und der Fokus damals in meiner Arbeit war, Schwule, Lesben, Bi- und Transpersonen in Verwaltung und in Pflege. Das waren so zwei Projektbereiche, zu denen wir sozusagen schulen und trainieren durften in der Berliner Verwaltung und in Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten, also stationären Pflegeeinrichtungen, aber auch ambulanten. Genau, auch in der Pflegeschule waren wir auch, das war ganz spannend. Einfach, dass die mit den Kunden und Klientinnen sozusagen ein bisschen vorurteilsbewusster, frei werden wir vielleicht nie, umgehen können und einfach auch gucken, ah ja, okay, divers halt, anders, aber nichts, wovor man Angst haben muss.
Ja, ich bin mittlerweile, also ich kenne das jetzt von Coca-Cola, da war ich auch im Diversity Council drin, Diversity und Inclusion Council hieß das Ganze. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass da gerade so ein richtiger Hype herrscht, so ein bisschen. Also das Thema wird größer und präsenter. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man sich das noch nicht denken können. Das haben die zum Beispiel in Berlin auf einem großen Dach ein riesiges Coca-Cola-Schild in den Rainbow-Farben umlackiert extra für den Tag da. Da gibt es einen speziellen Tag, war das nicht Christopher Street Day oder sowas, glaube ich, ne? Genau, und da habe ich mich auch viel mit dem Thema befasst und da weiß ich, dass das Thema in sehr vielen Firmen und Konzernen immer größer wird und immer größere Rolle spielt. Coke hat zum Beispiel immer gesagt, das ist, wenn du eine möglichst diverse Mannschaft hast, ist das ein Wettbewerbsvorteil, ne, für dich als Unternehmen. Genau. Und das Ziel war im Prinzip immer zu gucken, möglichst den Spiegel der Gesellschaft im eigenen Unternehmen zu haben.
Ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille dessen, was ich gemacht habe, weil fachlich kannst du unterscheiden zwischen Diversity Management, das ist das, was Coke zum Beispiel macht und andere Firmen, und das ist für einen Wettbewerbsvorteil. Da darf man sich nichts vormachen, das ist nicht pure Menschlichkeit, sondern man weiß aus Forschung, dass diverse Teams erfolgreicher sind. Das ist einfach so. Und Managing Diversity, das ist so das, was wir gemacht haben, da geht es tatsächlich eher um den humanen Aspekt, nämlich dass diskriminierungsfreier die Welt sozusagen ist, und da geht es jetzt weniger um, ob das Team besser funktioniert oder divers. Natürlich werden die Kundenbeziehungen besser, wenn du irgendwie nicht blöd zu den Leuten an deinem Tisch bist. Wenn du zum Beispiel, wir haben vielen Jobcentern geschult und so, das ist auf jeden Fall klar, aber fachlich ist das mehr so, wo kommt man sozusagen her und was ist die Absicht des Trainings oder des Ansatzes. Aber da bin ich auch, ne, da bin ich pingelig, kannst du hören, ne, das ist einfach alter Beruf, das steckt noch so ein bisschen drin.
Ja, das macht dich ja auch aus, dass du da sehr strukturell auch vorgehst, so generell. Ne?
Ja, du durftest das ja schon erleben.
Genau.
Ja,
ich kann 2 Minuten, jetzt geht's los.
Ja. Obwohl, ich bin mit Timeboxing gar nicht mal so streng. Also wenn du dir sehr viele auch so agile Sachen heute anguckst oder im Design Thinking, die machen vieles so auf Schnelligkeit auch. Und ich finde, wenn eine Methode das braucht, weil Tempo irgendwas besser macht, also zum Beispiel Kreativität oder, ne, dass man einfach nicht den Verstand immer so dazwischen schalten kann oder so, dann ist das super. Aber ich erlebe auch, dass vor allen Dingen Dialoge, und das ist ja sozusagen der Hauptbestandteil meines Berufs, also ich kann auch Innovationsfindung, Ideenfindung begleiten, dann geht es eher um Kreativitätstechniken, dann finde ich Timeboxing, also ein schnelles Arbeiten in sehr kurzen Zyklen mit sehr kurzen Zeiträumen, die man relativ streng vorgibt und auch abwinkt und abklingelt oder irgendwie so, ganz gut. Aber für tiefe Dialoge ist es häufig besser, eher mehr Zeit als weniger einzuplanen. Also viele, die eine Veranstaltung mit mir planen, versuchen immer zu gucken, wo können sie Zeit sparen. Mhm. Aber Zeit sparen kann man eh nicht. Also die Sachen dauern so lange, wie sie dauern. Du kannst die Zeiten beschränken, aber dann beschränkst du meist auch das Ergebnis. Das ist so meine Erfahrung, dass manche Sachen einfach eine Runde mehr und eine Runde Ruhe oder sogar eine Wiederholung brauchen. Also das, es gibt so einen neuen Ansatz, stimmt gar nicht, aber es gibt eine Sammlung von Mikrostrukturen, nennen die das, die Liberating Structures. Das ist der heißeste Scheiß, könnte man sagen. Das ist in Europa, es boomt, ja, es kommt aus den USA und überall in Deutschland und Europa sprießen so Meetups aus dem Boden. Die arbeiten auch ziemlich stark mit Timeboxing, die haben da auch Lust drauf so und ich finde, es ist ganz, eine ganz gute Sammlung aus Moderationsmethoden, die es sowieso schon irgendwie gab, aber sie sind so aufbereitet, dass Laien sie auch einfach machen können. Und diese Meetups leben davon, dass Laien sagen, wir designen so einen Abend durch, wir probieren uns aus, die Leute erleben diese Methoden und können sie dann eben auch selber anwenden. Mich fasziniert das sehr, also es ist ein sehr selbstermächtigendes Instrument und ich bin drauf und dran, hier ein Meetup im Saarland zu starten und vielleicht das mit so einem Kick-Off-Workshop zu machen, weil so ein Meetup lebt davon, dass Leute kommen und vielleicht braucht es dann so ein bisschen Zang und dann geht's los und nicht so Tröpfel, Tröpfel, dann kommen hier mal drei oder so, bis sich das rumgesprochen hat. Da haben die ersten drei schon keine Lust mehr. Ich habe zu verschiedenen Practitionern da schon Kontakt aufgenommen, zu jemandem in Seattle und zu jemandem in Köln und mal gucken.
Cool.
Bin gespannt. Also wenn es Rückmeldung gibt auf den Podcast, wenn ihr Bock habt, Liberating Structures, sagt's mir. Umso eher gibt's
keinen Start im Saarland. Du hattest das bei unserem Event, also wir haben eine Mastermind, die von Simona moderiert wurde zweimal. Und da hat sie ja auch das Thema Liberating Structures schon angesprochen. Ich kann mich daran erinnern. Da hast du damals schon davon geschwärmt. Mhm. Ist das Ganze noch gar nicht so lange her jetzt, aber ja. Ja, also ich bin am Start, wenn du da was machst.
Ich habe mir fast gedacht.
Klingt ja interessant. Genau, okay. Also du sagtest dann auch, du hast da mal dann moderieren können und die Chance genutzt und hast dich gefühlt wie ein Fisch im Wasser und hast dann an dem Tag scheinbar noch gewusst, dass das genau dein Ding ist und du da drin voll aufgehst. Woran machst du sowas fest? Also es gibt ja viele, die suchen ihr Ding im Anführungszeichen. Woran hast du das bemerkt?
Also ich glaube, Fisch im Wasser trifft insofern so gut, weil ich glaube, das beschreibt das, was andere Flow nennen. Wo du so merkst, du bist eins mit deinem Tun, du hast das Gefühl, für etwas Talent zu haben, du hast das Gefühl, das bringt wirklich Mehrwert, was du hier machst. Und andere erleben auch, dass du es mit Leichtigkeit tust und sie sagen, das könnte ich nie. Mhm. Also dir kommt es vor wie Fahrradfahren, so, also geht dir bestimmt mit manchen Dingen auch so, die du so machst, wo Leute sagen, oh Mensch, toll, und Daniel und hier und dann denkst du, ja, ist jetzt irgendwie keine Kunst. Und ich will nicht sagen, dass Facilitation oder Moderieren keine Kunst ist. Und man kann da sehr viel lernen und sehr viel verfeinern. Aber man muss zum Beispiel auch einfach gerne vorne stehen. Man muss gerne vor Gruppen stehen. Man darf auch aufgeregt sein. So. Oder wenn ich Teil einer Gruppe bin, kann ich sehr schüchtern sein und ganz aufgeregt, wenn ich jetzt dran bin, was zu sagen. Mhm. Aber sobald ich sozusagen das Heft in der Hand habe, die Verantwortung dafür, dass ich den Rahmen halte, dann ist das mein Job, dann weiß ich, das ist jetzt hier mein Ding so. Und klar gab es auch, dass ich gedacht habe, Mensch, ich bin sehr begeisterungsfähig. So, da habe ich gedacht, verrennst du dich jetzt hier in irgendwas? Nachher ist das gar nicht so spannend und du setzt voll da drauf. So. Aber irgendwie, ach so, es gab noch einen Indikator. Ich finde, wenn die Türen im Leben immer nur aufgehen, wenn man so anklopft, dann ist das auch so ein Zeichen von, da passt irgendwas. Ja, und vom ersten Anruf bei Ulrich Martin Drescher, so ging das halt weiter. Ich habe dann Leute in Berlin gefunden, wo ich gesagt habe, sie machen, was ich machen möchte. Wie wird man das? Können wir Kaffee trinken? Und alle haben immer nur gesagt, ja, selbstverständlich, klar, kommen Sie vorbei, kein Problem. Hauptsache, nur sagst du zu mir oder so. Also das war gar keine Frage. Und seit ich mich dafür entschieden habe, gingen Türen eigentlich nur auf.
Okay, und dann sich dafür zu interessieren und dann seine Brötchen damit zu verdienen, sind ja auch zwei Paar Schuhe, ne?
Sind zwei Paar Schuhe und sind auch ein Stück Weg. So, also mir konnte es nicht schnell genug gehen und wo ich glaube ich ganz gut bin, ist dann zu sagen, okay, wie geht das jetzt hier eigentlich? Also um Hilfe zu fragen, um Rat zu fragen. Und ich habe dann zum Beispiel auch ein Coaching in Anspruch genommen und was total schön war, war etwas untypisch für einen Coach, der hat auch so ein bisschen aus seiner Erfahrung beigesteuert, der auch Organisationsberater und Coach eben ist und der sagte, naja, also ich kam aus der sozialen Arbeit, ich hatte also diese Trainings gemacht, aber ursprünglich mal Erziehungswissenschaftenstudenten, sagte er, naja, bau dir doch eine Brücke. Wenn du jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie switchen kannst, du hast diese Weiterbildung noch nicht, du hast überhaupt keinen Einstieg, tralala, war ich halt immer überlegen, wie kann ich mich auf so Jobs bewerben, das geht aber immer mit wenig Erfahrung nicht. Und dann hat er gesagt, dann versuch doch in deiner Branche etwas zu finden, was möglichst schon in die Richtung geht. Und so bin ich in einer Drogenberatungsstelle gelandet letztendlich, weil mir klar war, ich muss irgendetwas, zumindest Beraterisches, tun. Und das war für die systemische Ausbildung dann natürlich Gold wert, weil zumindest in Einzelgesprächen ich dann Sachen ausprobieren konnte, die ich gelernt habe. Davon hatte ich noch keine Moderation, so, aber es war dann schon mal so in die richtige Richtung geschwenkt und nicht mehr so ganz irgendwie irgendwas anderes. Und es hat mir einfach die Weiterbildung finanziert. Ich habe eine halbe Stelle gehabt, das heißt, ich hatte auch die Zeit für die Weiterbildung. Ich konnte meine Beratungsstunden sammeln, teils im Job, teils dann mit Trainings, wo ich Interaktionssequenzen auch hatte, teils auch mit Coachings, die ich selber an Land gezogen habe, so.
Also du hast ja da schon ein klares Ziel gesetzt und dann gesagt, okay, ich mache jetzt A, B, C und dann geht es genau in diese Richtung.
Genau, und richtig auch von hinten aufgerollt, ne? Was ist mein Ziel im Jahr 2015, weiß ich noch, war irgendwie mein Ziel, arbeite ich mit Gruppen in Berlin und frag mich nicht, wo irgendwie so und bin das richtig angegangen. Es ging nicht alles so schnell, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Das ist schwer für mich. Geduld ist nicht mein zweiter Vorname.
Das kenne ich irgendwo, ja.
Ja, zumindest nicht, was meine Angelegenheiten so angeht. Mit Gruppen kann ich viel geduldiger sein als mit mir selbst und so Sachen vorantreiben. Aber genau, und im Grunde genommen, der eigentliche Dreh zu Ich verdiene damit Brötchen war, eine Tür hinter mir zuzumachen. Dann ging die nächste auf. Ich habe versucht, das im Nebenberuf aufzubauen. Ist was, was viele, die gründen, versuchen. Mein Tipp, wer macht's nicht?
Echt? Ja. Ich habe positive Erfahrungen damit jetzt.
Ja?
Ja, schon. Also ich habe es jetzt auch anderthalb Jahre ja nebenher gemacht und jetzt springe ich ja ab im Prinzip. War eine gute Entscheidung, für das so aufzubauen. Das ist in meinem Fall jetzt.
Ja, in meinem Fall war das so, das ging erst durch die Decke, als ich wirklich gesagt habe, ich mache das andere nicht mehr. Das war wirklich das berühmte Sprichwort von, wenn du eine Tür zumachst, geht eine andere auf. Und ab da war ich gebucht. Vorher war das sehr zäh. Da dachte ich mir, ah, wann ist denn jetzt dieser Durchbruch? Also so dieses, ich baue es langsam auf, bis es so weit ist, dass ich genug damit verdiene, dass ich das andere lassen kann. So dieses Sicherheitsdenken, das hat sich für mich nicht ausgezahlt. Und es war wirklich springen, freier Fall.
Und das ist ja auch so, dann hast du ja auch einen großen Druck dann auch erstmal, ne? Und da kommst du halt sehr massiv auch in die Umsetzung, oder?
Gar nicht wegen des Drucks. Also es ist, glaube ich, wirklich, also wenn man an sowas glaubt, das Universum merkt, du hast Kapazitäten, du bist da, du bist frei und die Leute merken das und sie kommen zu dir. Und ich finde, man muss ja auch nicht ohne Netz springen. Also es gibt ja Möglichkeiten, sich zum Beispiel als Gründer freiwillig Arbeitslosen zu versichern. Das würde ich jedem raten, das kostet nicht viel Geld und kann im Zweifelsfall einfach einen Rücken stärken. Nicht nur, wenn es nicht klappt, sondern wenn man sagt, man hat aus irgendwelchen Gründen eine längerfristige Flaute, dann hat man einfach eine Versicherungsleistung eingezahlt, die man dann abrufen kann, warum sollte man das nicht tun?
Mhm. So. Ja, guter Tipp. Das stimmt. Und dann ist es auf einmal durch die Decke gegangen, oder wie?
Dann ging es los, ja. Dann ging es auch los, dass das endlich funktioniert hat, dass ich nicht mehr als Trainerin gefragt wurde, sondern als Moderatorin. Ich meine, viele Sachen spielen natürlich da auch eine Rolle. Man könnte denken, Zufall, eine Kollegin hat ein Training angeboten bekommen zu Change Management. Das wollte sie nicht machen. Sie hasst Trainings wie die Pest. Dann hat sie gesagt, ah, ich habe dabei an dich gedacht. Da sage ich, warum an mich? Ich möchte ja auch keine Diversity- oder interkulturellen Trainings, die habe ich auch gegeben, mehr geben. Und ich war schon durch Zufall in einen Dozentenpool gerutscht. Ich hatte bei jemandem hospitiert und wollte so auf so eine Klausurtagung mitfahren mit so einem Amt in Berlin. Und da haben die gesagt, ja, sie können da mitfahren. Und auf einmal kriege ich Post und habe einen Honorarvertrag im Briefkasten. Auf einmal war ich als Honorardozentin gebucht. So hatten die da halt so draus gemacht, irgendwie, dass er das zu zweit machen will. Also Hospitation kannten die vielleicht nicht so. Und dann auf einmal war ich Dozentin der Verwaltungsakademie Berlin. Und dann haben die mal brav Trainings gebucht irgendwie. Und ich habe denen immer neue Lebensläufe geschickt und meine neue Weiterbildung. Ich habe immer gesagt, ich moderiere ja. Ne? Das hat aber keiner gehört. Einmal für das gebucht, stehst du in so einer Spalte der Tabelle, wenn die was suchen, und dann buch mir das wieder. Mhm. Und dann kam eben dieses Change Management Training und dann sagte meine Kollegin, aber sprich doch mal mit der Frau, vielleicht ist da ein interaktiver Anteil. Und dann habe ich mit der Auftraggeberin telefoniert und habe daraus, da war ich immer ganz geschickt drin, so mein Ding gemacht. Und habe dann gesagt, okay, ich kann da auf 5 Minuten was zu Change erzählen, aber dann erarbeiten wir mal hier die Change-Projekte für ihr nächstes Jahr. Ja, waren sie auch mit einverstanden und so. Und dann habe ich das gemacht. Und dann sagte die Frau von der Akademie, ach so, Sie moderieren auch das. Wusste ich ja gar nicht. Da sage ich, ja, das schreibe ich Ihnen schon seit einem Jahr. Aber jetzt wissen Sie es, ist es wirklich so. Und dann war so dieser Shift da irgendwie, dass ich anders wahrgenommen wurde. Und ab dann ging es los. Und das kann ich echt nur jedem Gründer und jeder Gründerin sagen. Das bestgepflegte Netzwerk, das ich habe, ist das meiner Kolleginnen und Kollegen. In Berlin zumindest war das Gold wert. Das war mein Einstieg. Die waren die, die mich mit reingeholt haben. Die waren die, die gesagt haben, du, an dem Termin bin ich schon gebucht, willst du den Job haben? Also mega kollegial. Das ist auch nochmal eine andere Variante jetzt von Sharing is Caring. Also wenn ich was teile, sei es Wissen oder Geld, Jobs, tue ich was für mich, tue was fürs Karma, ich tue was für die Gemeinschaft und letztendlich auch für den Kunden, weil dann gibt es auch eine qualifizierte Empfehlung und solche Dinge. Und da bin ich total dankbar für. Das ist so das Nest, so aus dem ich komme und das ich mit hier ins Saarland bringe, wo ich sage, ich habe von Berlin aus Kontakt aufgenommen zu allen Kolleginnen und Kollegen, die ich finden konnte hier übers Internet. Ich grabe täglich noch neue aus, weil sie nennen sich hier alle unterschiedlich. So auch. Ich rufe wirklich an und sage, Mensch, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Ich bin neu hier. Oder damals habe ich gesagt, ich ziehe ins Saarland, ich mache das und das und ich möchte mich gerne mit Ihnen treffen, weil ich komme mit friedlicher Absicht. Ich finde, es ist genug für alle da. Ich stehe auf Kooperation statt Konkurrenz. Lassen Sie uns gucken, was machen Sie, was mache ich, was können wir zusammen machen? Mhm. Wo macht das irgendwie Spaß, sodass auch keiner denken muss, oh, da kommt jetzt eine, womöglich noch aus Berlin und will uns hier die Jobs abgraben. Nichts liegt mir ferner. Mhm. Also ich komme aus einer Community der Fülle und das will ich hier leben und mit anderen teilen. Und
so war es ja bei uns auch. Ne? Also ich habe gesehen, dass du in die Facebook-Gruppe eingetreten bist und habe gedacht, hey, Simone aus Berlin, Business Club St. Wendel, wie kommt ihr jetzt auf uns? Ne? Genau. Und dann hast du irgendwann eine Mail, glaube ich, geschrieben oder angerufen, ich weiß nicht mehr genau.
Und ich glaube, ihr habt auf Meetup geschrieben.
Ja, genau.
Wir waren so unterschiedlich sozialisiert, was so diese Veranstaltungskanäle anging. Und
da hast du gesagt, hey, soll man nicht mal irgendwo was essen gehen oder sowas? Ja. Oder einen Kaffee trinken?
Ja.
Ja, so haben wir uns kennengelernt, stimmt.
So mache ich das. Ich quatsche die Leute an und lerne die kennen und gucke, wer sind die eigentlich und was können wir zusammen? Und wenn bei manchen Menschen vielleicht auch weniger Kooperation, aber eine friedliche Koexistenz rauskommt, ist es ja auch gut. Also nicht jeder muss ja mit mir können und mit mir wollen, so das ist keine Frage. Und genau, was du ja vorhin schon aufgeworfen hast, war so dieses auch, warum genau Saarland? Und das hängt auch mit dir zusammen. Also die Saarland-Entscheidung war da schon gefallen, aber auch so ein bisschen, wo im Saarland? Und du sagst, ich bin da in der Facebook-Gruppe und bin ja auch gefallen beim Business Club. Und das Tolle ist ja, eigentlich war es ja genau umgekehrt. Der Business Club ist ja mir aufgefallen.
In Berlin?
In Berlin.
Aber wie?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nach Netzwerken im Saarland gesucht und ihr wart für mich mit die attraktivsten und präsentesten. Da war was los. Und also das Frühstück ist das eine und so Business und Burger und so. Und ich kannte das auch alles so nicht. Also ich habe mit Kollegen genetzwerkt in Berlin, nie mit Kundinnen oder Kunden. Ich war nie in einem Unternehmerverband. Ich habe nicht an Buffets rumgestanden bei, ich sag jetzt mal, IHK-Empfängen oder so, weil ich das nicht musste. Ich war fett im Geschäft und hatte gut zu tun. Und mein Kolleginnen-Netzwerk zu pflegen war das, was ich leisten konnte. Und das hat mir Freude gemacht und hat beruflich völlig gereicht, war inhaltlich befruchtend, menschlich sowieso, sind alle eher befreundet. Und hier habe ich gedacht, ja, wie finde ich überhaupt irgendwie einen Anhaltspunkt? Und dann, genau, da habe ich den Coworking-Space gefunden und habe gedacht, das gibt's ja nicht. Also in Berlin gibt es in jeder zweiten leeren Ladenwohnung jetzt einen Coworking-Space. So. Und das Konzept war mir immer so ein bisschen, mich hat das so ein bisschen genervt. Das ist so ein Hipster-Ding in Berlin irgendwie, es muss so und so aussehen, der Kaffee muss so und so gut sein, es sind alles Stillarbeitende, die auf engen Quadratmetern an Tischen zusammensitzen, so ist meine Horrorvorstellung von Arbeiten, weil ich quatsche laut, ich male Flipcharts und habe viel Material. Ich bin die Pest für den Coworking-Space. Und aber was ich wusste war, wenn es hier einen Coworking-Space gibt, dann ist hier was los. Dann passiert hier was Positives. Ne? Also Ich dachte, auf dem Land, wer kommt auf solche Ideen? Also, wer braucht das hier? Braucht das einer? Da sind motivierte Menschen, da habe ich so geguckt, ne, wie seht ihr so aus, was schreibt ihr so, was findet hier statt? Und dann kam in dieser Business Club und da habe ich gedacht, da muss ich dabei sein. Mhm. Da muss ich einfach dabei sein. Das hat mich auch magisch angezogen. Und das ist für mich auch weiterhin ein Punkt, wo ich sage, so sein Wendel ist so ein bisschen, jetzt will ich ja nichts Falsches sagen und den Rest des Saarlands verprellen, aber so ein bisschen im Fokus meiner unternehmerischen Aktivität auch. Manchmal denke ich, Mensch, bist du blöd, du musst mal irgendwie in Saarbrücken und du verpasst vielleicht das Geschäft deines Lebens, aber ich bin so ein Typ, ich gehe dahin, wo es mir gefällt, wo die Leute nett sind, wo der Umgang gut ist, wo die Leute herzlich sind. Und genau das habe ich hier gefunden. Also es ist, ja, das hat viel mit dir zu tun.
Schön, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Also mega. Cool.
Ja, es war wirklich wie ein Magnet. Ich dachte, da muss ich hin. So. Ich weiß noch, ich war das erste Mal, glaube ich, bei Business & Burger, da habe ich noch nicht mal hier gewohnt. Da waren wir auf Wohnungssuche und da habe ich gesagt, du, komme, was wolle, ob wir jetzt hier heute Abend irgendwie schrubben müssen oder irgendwas. Genau, da hatten wir doch schon die Wohnung, aber waren noch nicht umgezogen. Ich muss da hin. Ja, okay, da musst du wohl hin. War ich da. Dann hast du gesagt, oh, du bist es also mit den komischen Anfragen da aus Berlin in den Business Club und ja, was ja, doch genau. Für Unternehmer von hier ist.
So. Ich hatte dir immer geschrieben bei Facebook, aber es kam ja. Irgendwie bei dir nicht an. Ja.
Nee. Ich bin auf vielen Kanälen erreichbar, aber diesen Messenger, mit dem werde ich nicht mehr freuen. Irgendwie.
Ja, da bist du immer im Spam-Ordner drin, wenn du irgendeiner fremden Person schreibst und das ist nicht so direkt sichtbar meistens. Das ist so ein Thema. Naja, gut. Und da warst du ja schon drauf und dran, auch in Saarland zu ziehen. Was hat dich ursprünglich da motiviert? Du wolltest da weg aus Berlin auch? Oder?
Ja, also der allergrößte Motivator war tatsächlich, nicht mehr in der Großstadt zu wohnen. Ich bin auf dem Land groß geworden, in Ostwestfalen-Lippe, das kennt kein Mensch, ein sehr ländlicher Landstrich in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen, und war immer todunglücklich, in der Großstadt zu wohnen. So, ich war da aus vielen guten Gründen und es gab gute Sachen, ich hatte ein gutes Leben, aber ich bin ein Landkind. Mhm. Ich gehöre dahin, wo man nachts nichts hört und in Ruhe schlafen kann, wo die Luft schön ist und wo meine Augen sich entspannen, weil es schön aussieht und grün ist. Und ich habe lange genörgelt und gedrängelt, aber irgendwie nie so richtig was unternommen und war immer todunglücklich, wenn erst mal Urlaub wieder kam, weil ich dann immer wieder so in diese Stadt rein musste und dann die letzten anderthalb Stunden Autofahrt sind einfach nur in Berlin reinfahren so gewesen. Mhm. Ja, und dann gab es letztes Jahr im Herbst die Chance, dass meine Frau eine Stelle gesehen hat oder angeboten bekommen hat, wo sie sagt, ach, das wäre doch interessant. Und die wollten die weg aus Berlin so. Da habe ich gesagt, tschakka, das machen wir. So, in Saarland. Und dann habe ich noch Schwiegereltern hier. Das ist herrlich. So, und muss man sagen, ich habe mein Herz auch an Saarland verloren. Wir haben die letzten Jahre hier schon immer unseren Weihnachtsurlaub verbracht. In Onkel Toms Hütte in Alsweiler. Und ich wusste, wenn ins Saarland, dann ins nördliche Saarland. Ich brauche dann nicht nochmal eine Stadt, auch keine kleinere wie Saarbrücken, sondern dann auch tatsächlich ländlich, dann noch mit dieser Attraktion mit St. Wendel. Also war für mich schon klar, wo ist so der Umkreis, wo ich gerne suchen würde, wohnen würde, mich niederlassen würde. Und so ist es dann gekommen. Also es war, fühlte sich so kurz an wie so, Schnapsidee, jetzt haben wir uns mit unserer eigenen Idee überholt. Und ja, dann habe ich glaube vom Oktober letzten Jahres an, wie eine Wilde wirklich hier angefangen zu netzwerken. Ich glaube, am 3. Januar habe ich die ersten drei Kollegen in Saarbrücken getroffen oder so und am 5. dann die nächsten drei. Also das war, unter Kaffee geht gar nichts mit mir.
Krass, ja. Du bist ja schon besser vernetzt wie manche Saarländer mittlerweile. Ne?
Ja, in bestimmten Dingen. Also ich habe keinen Großonkel, der mir einen Schwenker schweißen kann.
Noch nicht.
Noch nicht. Genau, aber beruflich ist es mir schon vorgekommen, dass jemand gesagt hat, wieso kennst du den oder die, die kenne ich ja noch nicht mal. Wo ich gesagt habe, weil ich suche. Ich suche wirklich wie ein Trüffelschwein irgendwie, mit wem muss ich sprechen, mit wem muss ich mich zusammentun.
Woher weißt du das? Also woran machst du das fest? Also, oder wo suchst du danach? Hast du da Tipps von Leuten, die das auch tun wollen?
Ja, neben dem Internet tatsächlich, also für meine Berufsgruppe ist es tatsächlich Xing und LinkedIn. Also da brauchst du nicht auf Facebook suchen. Das hat immer einen Anstrich von unseriös oder so. Wobei ich sagen muss, wenn ich beobachte, wo meine Postings gelesen werden, ist es auch LinkedIn und Facebook. Interessanterweise weniger Instagram. Mhm. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich da irgendwie seit zig Jahren in irgendeiner Form aktiv bin. Und wenn man genügend Freunde auf Facebook hat, ist es ja auch irgendwie relativ wahrscheinlich, dass man der ein oder andere was liest oder einen privat kennt und dann Interesse hat oder so. Ja. Aber nach Gleichgesinnten immer im Netz suchen, finde ich. Und Suchpfade ändern, habe ich gelernt.
Wie Suchpfade ändern?
Naja, also ich nenne mich Facilitator, so nennt sich aber zum Beispiel im Saarland irgendwie fast niemand. Mhm. Dann Prozessbegleitung, dann einfach auch zu gucken, was ist artverwandt. Und was ich ja regelmäßig mache, ist Kontaktlisten meiner Kontakte zu durchforsten. Oh ja. Weil dann gibt es ja auch häufig Ähnlichkeiten. Ja. So, wo ich dann auf Kollegen und Kolleginnen gestoßen bin, die sich ganz anders nennen. Die sagen dann irgendwie, die eine heißt, nennt sich Arbeitgebercoach. Wenn man genauer guckt, kommen dann aber auch so Moderationen noch. Wo ich denke, ach, auch interessant. Also ich suche immer nach den Schnittmengen.
Ja. Okay, und hast du jetzt das Netzwerken bei uns, bei den Events, als anders empfunden? Als jetzt in Berlin oder so?
Kann ich sagen, ich war noch nie auf einem Business-Event in Berlin. Kann ich wirklich
nicht sagen. Ach so, okay. Da hast du einfach nur das, nur in Anführungszeichen, das Netzwerk aus deiner Berufsgruppe da gepflegt.
Genau. Im Prinzip. Genau, und das war auch eher informell. Also da gibt es mittlerweile auch ein Meetup, da gehe ich auch hin, wenn ich in Berlin bin. Aber das sind nicht, also die engen Kollegen haben sich immer anders organisiert. Sei es, wir sind in derselben, man nennt es Intervision oder kollegialen Beratungsgruppe, man kennt sich aus einem Ausbildungskontext. Und es gibt einfach Netze, die sind, ne, wer hat schon mal mit wem irgendwie einen Job zusammen gemacht und so, das ist viel informeller. Also da muss man jetzt nicht irgendwie einen großen, es gibt auch einen Open Space Stammtisch zum Beispiel, aber man muss kein großes Netzwerktreffen haben, um da sehr, sehr gut vernetzt zu sein.
Und jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmer aus dem Saarland und, oder aus der Region, hab, keine Ahnung, 10 bis 50 Mitarbeiter oder mehr sogar, keine Ahnung. Wann brauche ich deine Dienstleistung? Oder aus welchem Grund?
Also Anlässe, warum Menschen sagen, hey, ich brauche da mal eine externe Moderation, gibt es super viele. Also ich habe schon alles gehabt von großen Netzwerktreffen mit Multistakeholdern moderiert, wo klar ist, die haben sich was zu sagen. Die müssen bestimmte Dinge mal miteinander austauschen. Die müssen.
Das heißt, wo wirklich auch schon Konflikte, wo so ein bisschen Spannung in der Luft schon ist? Oder?
In diesem Fall nicht, hatte ich auch schon, wo so klar war, da sind so verschiedene Parteien, die müssten mal miteinander reden, weil sonst gibt es Zoff. Also ich bin jetzt nicht ausgesprochene Konfliktberaterin oder Mediatorin, da würde ich sagen, ja, da haben andere viel mehr Know-how und Expertise, da verweise ich auch gerne weiter. Ich finde, das macht auch professionell, wo man weiß, hier ist so Grenze, das geht noch, das geht nicht. Nö, bei dem Netzwerk war es eher so, dass es überhaupt keine Verständigung über diese Berufsgruppen hinweg gab. Das organisiert niemand. Oder ist jemand auf die Idee gekommen, Mensch, die und die und die und die, es war im Bereich früher Bildung, müssten wir miteinander reden. Und dann haben die gesagt, dafür brauchen wir jemanden. Und dann wollen sie das nicht machen? Klar, sicher. Und dann gilt es immer rauszufinden, okay, was wollen die denn eigentlich? Was genau soll nach dem nächsten Treffen anders sein? Und das ist ein Netzwerk, das hat nominell, glaube ich, 200 Leute im Verteiler oder so und kommen zu den Netzwerktreffen tun zwischen 35 und 80. Also das sind dann schon Großgruppenveranstaltungen, wo ich mir überlegen muss, okay, wie kommen die jetzt miteinander in Kontakt? Am Anfang ging es viel darum, was haben die eigentlich gemeinsam für Ziele? Die wollen sich auch ein bisschen politisch äußern und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich für Rahmenbedingungen? Da geht es um Erzieherausbildung in Berlin, dass wir wirksam werden können. Manchmal ist es nur in Anführungsstrichen ein Dialogthema, also was brauchen Auszubildende zum Beispiel in der Kita, wo ihr Arbeitsplatz ist oder auch in ihrer Fachschule oder Schule, wo sie als Studierende sind, also sie haben überall einen anderen Status und so. Solche Sachen, also Netzwerksachen, das kann sein, zwei Abteilungen wollen besser zusammenarbeiten und wollen ihre Schnittstellen definieren und absprechen. Das kann sein, jemand will was erfinden, also Innovationsworkshops. Ich habe mal für eine Bibliothek gearbeitet, die wollten ein neues Konzept für einen Makerspace und dann durfte ich einen mega Innovationsworkshop mit einem Kreativitätsfeuerwerk mit ihnen machen, von Impro-Theater bis Lego Serious Play war, also Sachen aus dem Design Thinking war da vieles dabei, das war vorzüglich, das hat Riesenspaß gemacht. Es kann aber auch einfach sein, wir haben einmal im Jahr einen Klausurtag als Team und richten uns nochmal neu aus und machen eine kleine Retrospektive, sagen, okay, was war gut dieses Jahr, was okay, soll also dieses Jahr
zum Beispiel so passieren. Eine langfristigere Planung mal zu machen mit dem Team.
Auf jeden Fall.
Da kennst du die richtigen Methoden und Tools dafür, dass man effektiv und schnell ans Ziel kommt.
Ja, effektiv und schnell, wenn das Ziel ist. Es ist immer die Frage, sind es eher Ergebnisziele für einen Workshop? Also muss ein Standpunkt erarbeitet werden, ein Papier, wir haben einen Jahresplan, wir haben einen 5-Jahresplan, wir haben einen 10-Jahresplan. Oder geht es zum Beispiel um tiefere Verständigung, also es, irgendwelche Dialogthemen, wo klar ist, man muss da mal richtig gut was zusammen durchdenken. Und das Ergebnis ist heute noch nicht das Wichtigste sozusagen. Das kann es auch geben, wo Leute sagen, ja, da haben wir uns eigentlich noch nie so richtig irgendwie Gedanken drüber gemacht. Das geht vor allen Dingen sehr, sehr gut auch in der Großgruppenarbeit. Also nicht, dass man ergebnislos arbeiten muss in großen Gruppen, überhaupt nicht so. Aber ich komme aus der Großgruppenarbeit und viele Prinzipien so der Selbstorganisation, das, was Unternehmen sich heute so auf die Fahnen schreiben, am besten erlebbar ist das eigentlich in Großgruppenformaten wie eben zum Beispiel Open Spaces. Mhm. In diesem Open Space können Leute erleben, wie das ist, wenn man Leute wirklich selbstorganisiert arbeiten lässt und was es eben auch bedeutet, weil da muss es auch einen sehr klaren Rahmen geben. Für den bin ich dann zuständig.
Mhm. Ich habe gerade gelesen, ich wurde jetzt eingeladen zu einem Barcamp in Trier-Luxemburg, ist jetzt demnächst, 1. Ja. September, glaube ich. Das ist ja auch so ein bestimmtes Format, ne? Ist auch, ja, auch so ein bisschen Open Space mäßig. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau mit
den Methoden aus. Ich sag mal so, ja, das ist total schön, dass du auch so vorsichtig fragst, weil viele Menschen denken, das ist Open Space. Also es ist beileibe nicht. Es ist so ein bisschen wie die kleine Schwester vom Open Space, weil die Arbeitsgruppen-Sessions, sagt man ja heute, aber also ich finde immer, egal ob das jetzt Breakout oder Session oder irgendwie Arbeitsgruppe heißt, sind da thematisch auch vorher nicht festgelegt und die Agenda entsteht erst mit der Gruppe am Morgen. Aber sie entsteht sehr anders als beim Open Space und viele Prinzipien, die beim Open Space greifen, nämlich dass Menschen wirklich wahllos ihre Arbeitsgruppen wechseln dürfen, dass Arbeitsgruppen nicht einen bestimmten Zeitraum lang dauern, sondern dann beginnen, wenn die Zeit reif ist und vorbei sind, wenn sie vorbei sind. Und wenn sie nicht vorbei sind, dann tagen die 3 Stunden länger. Es gibt noch ein paar andere Beispiele und Phänomene. Das gibt alles im Barcamp nicht. Das ist auch eine ganz andere Richtung, wo das herkommt. Das haben mal Techies irgendwie erfunden und haben gesagt, irgendwie, wir brauchen eine offene Agenda und los geht's und so. Und da halten Leute auch eher eine Session. Das heißt, sie geben einen Workshop, sie können auch einen Vortrag halten und so. Könntest du theoretisch auch im Open Space, aber das ist weniger der Ansatz, sondern da geht es eher darum zu sagen, was ist mir ein Anliegen? Was muss hier heute besprochen werden? Dann rufe ich eine Themengruppe ein. Und der Witz im Open Space ist, es gibt das Gesetz der Mobilität. Früher hieß es Gesetz der 2 Füße, das ist nicht inklusiv. Und das besagt, dass ich jederzeit, wenn ich entweder nichts beitragen kann zu der Gruppe oder nichts lerne, die Gruppe durch meine Abwesenheit ehre. Und das gilt auch für die Person, die das Thema eingebracht hat. Das heißt, ein Thema kann auch stattfinden in so einer Session, wenn der Mensch, der gesagt hat, morgens darüber will ich um 11.15 Uhr im Raum sowieso sprechen, nicht da ist. Dann haben aber offensichtlich genügend andere Leute das wichtig genug gefunden, dann sprechen die da einfach drüber. Dann sagt auch keiner, wir müssen noch auf Paul oder Pia warten, die hat das doch eingebracht, sondern dann geht's los. Wenn die Energie da ist, geht's los. Ganz anders als beim Barcamp. Also Barcamp ist so ein bisschen, du hörst schon, ne? Also
dann musst das du als Teilnehmer musst du ja auch schon so ein bisschen gebrieft sein, ne? Für dann diese Methoden einschätzen zu können und so weiter und auch damit umzugehen, oder?
Ach, Open Space, das wird morgens so eingeführt, das versteht jede und jeder. Und du bist dann so gebrieft, dass du einfach weißt, was du den ganzen Tag tun kannst, auch wenn es entgegen deiner Höflichkeitsgewohnheit ist, mitten aus einer Arbeitsgruppe rauszugehen oder irgendwo reinzukommen oder so. Aber das wird sehr eingeladen, es gibt morgens eine richtige Einführung und da wird das so gut eingeführt, dass eben auch klar ist, was das Bereichernde daran ist, wenn jemand so vorbei gehummelt kommt. Man sagt, das sind die Hummeln, die gehen von Gruppe zu Gruppe, sind nirgendwo so richtig dabei, hören überall mal so ein bisschen, vielleicht bringen die auch irgendwie so ein bisschen Blütenstaub aus der anderen Gruppe mit und befruchten das total, was da ist. Und selbst wenn jemand den ganzen Tag irgendwo in der Gegend rumsteht, am Buffet oder irgendwo am Fenster, draußen beim Rauchen oder so, das sind beim Open Space die Schmetterlinge, da muss man sich immer fragen, was ist da eigentlich? Ne? Schmetterlinge sind nur da, um schön zu sein. Kein weiterer Zweck so. Und das Tolle ist, systemisch gesehen, da, wo so ein Zentrum der Inaktivität ist, wo nichts geplant ist, wo so ein Schmetterling rumsteht und man denkt, der guckt aus dem Fenster, da kann total viel passieren, da sind schon Geschäftsideen geboren, da kann man mal vorbeigehen und sagen, Mensch, du hier und gar nicht irgendwie in der Session, was treibt denn dich gerade um und schon hat man vielleicht das interessanteste Gespräch des Tages und war in gar keiner Session. Also das ist für mich die Magie auch des Open Spaces, da kann einfach viel mehr passieren und das muss man einfach gut einführen, da hast du recht. Und dann wissen aber auch alle, was sie tun und was sie lassen können. Ja,
sehr spannendes das Thema.
Von selber.
Ja, vielleicht brauchen wir auch mal sowas. Mal schauen.
Ich finde, das ist so ein bisschen das Königsformat. Ja. Hm. Großartig.
Okay, jetzt bist du im Saarland angekommen. Die ganzen Möbel stehen mittlerweile. Du hast die Einweihungsparty hinter dir. Wie geht's jetzt weiter bei dir? Hast du da bestimmte Ziele jetzt oder wie läuft das bei dir ab?
Mhm. Ja, ich habe Ziele. Ich habe tatsächlich das Ziel, mein gesamtes Geschäft von Berlin ins Saarland zu ziehen. Also ich habe Lust, vom Saarland für das Saarland zu arbeiten. So ein bisschen mich hier dem, also ich meine es wirklich positiv, dem Lokalpatriotismus auch anzuschließen. Ich finde es hier super. Ich finde, die Saarländer sind unglaublich herzlich, unglaublich offen. Also ich habe auch einfach Lust, sozusagen fürs Saarland was zu tun. Also mit den Leuten, für die Leute, hier Unternehmen anzusprechen und einfach zu gucken, okay, wo sind die Unternehmen, die auch Bock haben? Wo sind Organisationen, die sagen, das brauchen wir eigentlich? Wir brauchen irgendwie eine Art von Dialog, die nicht ist, ah ja, irgendwie wir führen im Workshop eine Rednerinnenliste oder wir sind der Meinung, im Training lernen die Leute irgendwas und dann können sie es nachher besser, sondern wo sie sagen, wir haben großartige Leute und wir suchen nach Möglichkeiten, wie die zum Leuchten kommen können. Ja? Und dafür ist eigentlich diese Art von Prozessbegleitung oder Facilitating total geeignet, weil das einfach ein wahnsinnig ressourcenorientierter Ansatz ist, zu sagen, okay, bringen Sie die Leute zusammen, die Informationen haben, die Entscheidungsgewalt haben, die Ahnung haben, die betroffen sind von den Dingen, die sie besprechen, die Nutzen davon haben. Ja. Das kann sein, dass man sagt, irgendwie, wir haben ein Beispiel, mir wird viel erzählt hier auch vom Fachkräftemangel. Ja, wenn ein Unternehmen clever ist, dann guckt es im System, die Leute wissen, warum sie zufrieden sind und warum sie noch da sind. Die Leute, die gehen, könnten viel darüber erzählen, was sie dazu bewegen würde, zu bleiben oder was man besser machen könnte. Die Lieferanten, die ein Unternehmen hat, könnten viel über das Unternehmen sagen, wann seid ihr attraktiv? Also mit möglichst vielen Stakeholdern auf Sachen zu gucken und solche Organisationen und Unternehmen suche ich hier im Saarland, die Lust haben, einfach was zu machen und zu reißen und zu sagen, Mensch, begleiten Sie das, weil aus Bordmitteln können wir das nicht. Also viele moderieren vieles selber, auch gut. Der Nachteil ist immer, man hat immer einen Moderator, der selber eine Meinung hat, der einen Stake hat, der einen Anteil hat, der etwas erreichen will. Mir sind diese Themen, ich halte mich da raus. Es betrifft mich nicht, was die beschließen und von daher kann ich da völlig neutral mit der Gruppe zu ihrem Besten sozusagen versuchen zu arbeiten.
Ja, macht da echt Sinn. Ne? Es gibt ja auch viele Unternehmen, die, wo dann irgendwas im Argen liegt. Ja, er schickt das Team mal auf Schulung XY und dann ist das Problem gelöst, aber ist es ja nicht.
Nee, also das Häufigste, was uns so unterkommt in so Workshops, ist eigentlich, dass meistens gibt es einen Mangel an Klarheit. Also irgendwas ist nicht gut geregelt. Entweder in den Strukturen nicht oder in so Absprachen nicht, also so Kommunikationssachen. Und häufig ist es so, dass Menschen, das klingt ein bisschen peinlich, aber ich hatte erst letzte Woche sowas brauchen wie, ich muss genau wissen, was Paul macht und wenn Ina weiß, was Saskia macht, dann können die sich besser absprechen und voneinander abgrenzen. Also ich erlebe das häufig, dass in Organisationen und in Unternehmen Leute nicht so ganz genau wissen, was ihr Gegenüber tut oder wer Frau Meier aus Abteilung XY ist. Ja. Und erst wenn sie einen persönlichen Kontakt hatten und wissen, mein Arbeitsgebiet fängt da an, hört da auf, deins da und da, dann klappt auch die Schnittstelle, dann klappt die Zusammenarbeit, dann weiß man, wenn ich was an dich übergebe, ab dem Punkt bist du verantwortlich. Also wenn man nicht zwingen würde, irgendwie sowas zu haben, wie so einen Kundennutzen, würde ich sagen, wenn es gut läuft, ist das, was ich bringen kann, maximale Klarheit, indem die Leute sich klären und Klarheit schaffen über Zuständigkeiten, Aufgaben und so weiter und so fort. Das fehlt häufig.
Ja, ich kenne das ja auch. Ne? Also auch dann, dass halt auch Mitarbeiter überhaupt nicht wissen, wo das Unternehmen hin will oder dass überhaupt kein Verständnis haben für irgendwelche Entscheidungen, die dann getroffen werden. Und genau, dann eher rebellisch sind. Aber wenn man denen mal erklären würde, warum das Ganze passiert oder auch das Interesse mal da wäre, warum irgendwas passiert, aber das fehlt dann beidseitig dann auch. Ne? Und in dem Fall macht es halt auch Sinn, dann jemanden mit einzubinden.
Das stimmt. Und die schmalste Variante ist immer, jemanden zu erklären, wo es hingeht. Und die beste wäre natürlich aus meiner Sicht, Leute tatsächlich daran zu beteiligen, wo es hingeht, weil häufig die Basis ziemlich genau weiß, wo Dinge haken. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass ein Riesenkonzern wie der, wo du gearbeitet hast oder arbeitest, jetzt an jeder Entscheidung irgendwelche Mitarbeitende bis auf die unterste Ebene beteiligen muss. Aber es ist häufig so, dass sozusagen die kollektive Intelligenz der Gruppe viel mehr hergeben würde, als wenn Menschen meinen, alles für andere zu wissen. Und dahin geht ja auch der Trend. Also so kommt es ja auch, dass Menschen sagen, sie wollen agil arbeiten, wo sich einfach selbst organisiert ganz andere Dinge reißen lassen und wo auch viel klarer wird, sowas wie Schwarmintelligenz oder also Komplexität ist häufig so hoch, dass mehrere Spezialisten zu einem Thema arbeiten müssen und das sind wir alle noch nicht so gewohnt. Also viele sagen, ja, aber das soll auch mal der Chef entscheiden. Mhm. Ja, aber es ist immer der, der es am besten weiß. Also moderne Führungskräfte sind häufig die, die sagen, ich führe, aber wenn ich irgendwas wissen will, dann frage ich meine Mitarbeitenden. Das sind die Spezialisten und Spezialistinnen, weil die jeden Tag an den Dingen frickeln. Also es muss ja nicht der mit dem besten Fachwissen oder die Führungskraft werden, sondern die, die eben führen kann.
Also war's halt, früher war es halt oft so, ne? Also da gab es, keine Ahnung, 10 Verkäufer und der, der am besten verkaufen konnte, war auf einmal die Führungskraft.
Ja.
So, aber Verkaufen und Führungskraft sein sind zwei Paar Schuhe. Ne? Das heißt ja nicht, dass du die beste Führungskraft bist, wenn du gut verkaufen kannst.
Ja, und das würde ich sagen, ist auch der einzige Punkt, wo ich sage, dass vielleicht Training oder Coaching oder so was nützt oder eine bessere Maßnahme ist, nämlich immer dann, wenn du in Workshops merkst oder wenn die Führungskraft auch merkt, wir können uns noch so gut verständigen, aber ich bin der Schwachpunkt. Ne? Also das gibt es einfach auch, dass Leute merken, sie sind mit ihren Führungsskills da irgendwie nicht so weit. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, Facilitation, das wird immer mehr so, dass Leute sagen, ich muss eine facilitative Führungskraft sein. So, was man früher gesagt hat, der Chef als Coach sozusagen. Also, dass ich besser meine Mitarbeitenden begleite und die zu ihrem Besten irgendwie begleite, weil dann glänzt mein Team.
Ja.
Und nicht, wenn ich sie führe und ihnen sage, wie es geht.
Ja,
das wissen sie meistens selber ziemlich gut. So.
Das stimmt. Ja, ich habe auch viele Führungskräfte erlebt, die echt einen schlechten Job auch gemacht haben. Auch viele erlebt, die einen guten Job gemacht haben. Aber das Ding war dann immer, ja, hier, die müssen dann mal auf ein Seminar gehen und so weiter. Das war aber nicht das Thema. Die wussten, was zu tun ist, aber die haben es nicht gemacht.
Ja.
Was einfach, weil einfach die Motivation da gefehlt hat oder dass irgendwo was im Argen gelegt hat. Und genau, also solche Dinge werden dann aber nicht ausgesprochen oder angesprochen, sondern einfach, das wird dann einfach laufen gelassen, jahrelang. Und dann, ja, das Blöde daran ist halt, dass es Mitarbeiter gibt, die darunter leiden müssen. Ne?
Absolut. Und das wiederum spricht für mich eher so auch so für, es ist ja schön, wenn jemand mit seinem Team irgendwie einen Workshop macht, aber eigentlich gehören die häufig auf die Management-Ebene. Also wenn du solche Führungskräfte hast, die dann aber nichts sagen, weil die aber in ihrem Führungskräfteteam und nach oben hin einfach in so einer blöden Sandwich-Position sind, selber total unzufrieden sind, wie sie geführt werden, geben es nach unten weiter und häufig haben die gar keine Beteiligungsmöglichkeiten. Also da sehe ich auch so einen Ansatzpunkt, dass Leute in niedrigeren Hierarchien dann vielleicht eher irgendwie so ein bisschen mitbeteiligen lassen, aber oben sich eigentlich gar nicht gut abgesprochen wird. Also es ist auch schon passiert, dass ich einen Auftrag so stark geklärt habe im Vorfeld in der Auftragsklärung, dass klar war, er kommt nicht zustande, weil man mich mit was beauftragen wollte, wo dann nachher klar war, das ist ein strukturelles Problem, aber das können die, mit denen ich einen Workshop machen sollte oder durfte, nicht lösen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wer kann es denn lösen? Und das war dann irgendwie die nächsthöhere Management-Ebene und eigentlich hätte die einen Workshop machen müssen, wo soll dieses Referat hin? Also jetzt wirklich im wörtlichen Sinne, wo soll das hin platziert werden? Wenn die selber so ein Was-ist-unsere-Rolle machen, aber jemand anders bestimmt, wo sie aufgehängt sind im Unternehmen, da muss man mit den Aufhängern sprechen. Aber die Aufhänger wollten darüber nicht sprechen. Das müssen sie dann selber wissen, aber so integer muss ich dann auch sein und klären, bringt das überhaupt was, was die da vorhaben? Oder schießen die dann Geld in den Wind? Wir machen irgendwie so einen Workshop und dann wissen alle nachher, was sie von sich selber halten. Aber geändert hat es nichts, weil die Struktur ist irgendwie schräg und daran können sie nichts ändern. Das ist dann verschwendetes Geld und verschwendete Lebensenergie, auch von allen, auch von mir ja. So, dann bringe ich auch keinen Mehrwert. Oder war der größte Mehrwert, mich überflüssig zu machen. Das Einzige, was man da noch anbieten kann, ist, der Führungskraft zu sagen, vielleicht wollen Sie ein Coaching in Anspruch nehmen? Das war dann noch nicht mal bei mir, weil ich fand, ich war nicht die Beste für den. Wie gehe ich mit der Situation um, dass ich so ein Team fühlen muss und dabei daran gar nichts ändern kann, wo die hängen und eigentlich hängen die Falte im Unternehmen und so. Also da auch immer wieder zu gucken, ja, wo ist der größtmögliche Nutzen eigentlich für die Leute, die da was von mir wollen. Und ich glaube, wenn Leuten sich der Nutzen erschließt, dann buchen die gerne, die kommen auch wieder. Denen erschließt sich dann auch der Wert dieser Arbeit, auch die Honorare. Also was, also das geht dann Hand in Hand. So, deswegen, also wenn du fragst, wen suche ich, Unternehmen und Organisationen im Saarland, die einfach Lust haben, was zu machen und zu gucken und zu sagen, ja, das lassen wir begleiten, weil dann können wir uns da um die Inhalte kümmern und jemand kümmert sich für uns um die Form.
Okay. Tja, jetzt mal angenommen, ich habe da als Unternehmen vielleicht ein bisschen Interesse dran. Könnte mir das vielleicht vorstellen und so. Und bevor ich jetzt irgendwie ein riesen Ding buche oder so, gibt es die Möglichkeit, dich irgendwo mal zu erleben, mal live zu erleben, mal kennenzulernen oder Gibt es Kanäle, die du bespielst, die ich nutzen kann? Wie kommt man zu dir?
Also, ich bin ein sehr, sehr analoger und direkter Mensch. Also man findet mich selbstverständlich im Internet, wenn man mich googelt.
Simona Kirsch.
Wenn man Simona Kirsch googelt, aber auch meine Seite als systemische Prozessbegleitung. Man findet mich auf LinkedIn, Xing, Facebook, mittlerweile auch auf Instagram. Mhm. Ich finde, das Einfachste ist tatsächlich, zum Telefonhörer zu greifen. Ich kriege sehr häufig, also die häufigste Form, mit mir in Kontakt zu treten, sind E-Mails. Die lese ich auch gerne. Nur wer mir eine E-Mail schreibt, muss damit rechnen, den rufe ich zurück. Weil die E-Mails stellen meistens sehr vage Fragen und Anfragen. Und dann könnte man da jetzt einfach irgendwie ein Angebot hinschicken, auch mit einem Preis. Das macht aber gar keinen Sinn. Weil in der Regel fängt meine Arbeit dann an, wenn ich mit den Leuten spreche und erstmal mit ihnen kläre, was sie überhaupt genau wollen. Dass sie nicht böse sein, aber das wissen sie meistens dann noch nicht so ganz genau. Hm. Manche wissen es schon, aber manche wissen es nicht. Und diese Klärungsarbeit ist im ersten Schritt auch einfach ja kostenfrei. Also das ist, finde ich, der schönste und direkteste Weg, mich einfach anzurufen. Kann sich auch mit mir auf einen Kaffee treffen und einfach mal sagen, worum geht's mir? Passt das zu Ihnen? Passen wir zueinander? Und ist das was Sie begleiten könnten? Oder
sprich, wenn ich jetzt anders? Problem XY im Unternehmen habe und habe das Gefühl, ich kriege das alleine nicht gelöst, macht es Sinn, dich mal anzurufen und zu gucken, ob es da vielleicht eine Lösung, ob du vielleicht zu einer Lösung nicht beitragen kannst, aber weißt, was ich meine, oder?
Ja, klar. Also ob auch eine Veranstaltung zur Lösung des Problems beitragen kann oder ein ganzer Prozess. Also es müssen ja keine Einzelveranstaltungen sein. Man kann natürlich auch eine Reihe von Veranstaltungen machen. Das schreckt viele ab, vor allem, wenn sie einen nicht kennen. Aber auch sonst irgendwie so in Kontingenten zu denken und so das Gefühl zu haben, Mensch, da müssten wir mal drüber nachdenken. Dann hat das aber auch was zur Folge. Dann muss man vielleicht noch einen Follow-up-Workshop machen oder wie auch immer. Oder zwischenzeitlich auch mal drauf gucken, was ist eigentlich passiert. Das scheuen viele, wobei ich sagen muss, das wäre natürlich das Nachhaltigste. Weil wenn man eine Eintagsfliege, sag ich jetzt mal, bucht, macht einen Tag einen Workshop, dann ist immer die Frage, wie groß ist der Effekt? Verpufft der wieder? Ich tue alles dafür, dass beim Workshop Vereinbarungen getroffen werden, die dafür sorgen, dass nachgehalten wird, dass die Leute gucken, wie bleiben wir eigentlich dran, wer ist für was verantwortlich und so. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass wenn Leute sozusagen nochmal verabreden, wann gucken wir denn da nochmal drauf, dann passiert in der Regel auch viel mehr.
Mhm. Okidoki. Ja, ansonsten trifft man dich ja auch auf zahlreichen Networking-Events.
Das stimmt, ja.
Bist du auch öfter mal auf dem Breakfast Club oder bei Business and Burgers. In Saarbrücken bist du, glaube ich, auch manchmal unterwegs, ne? Auf Networking-Events.
Genau, also das ist hier im Saarland eine solche Vielfalt, mit der habe ich gar nicht gerechnet, dass ich wirklich damit zu tun habe, zu gucken, was sind schöne Plattformen, wo kann man Leute kennenlernen, Gleichgesinnte kennenlernen und Netzwerken. In der Regel machen sie alle sehr viel Spaß. Ich muss zugeben, ich hatte auch Vorbehalte und dachte, ach, dann ist das vielleicht ein bisschen langweilig oder gezwungen oder man quatscht sich an, um sich anzuquatschen. Aber im Gegenteil, also ich lerne unglaublich viele nette, interessante Menschen kennen, die einfach Lust haben zu gucken, was machst du, was mache ich, wie können wir uns gegenseitig befruchten, weiterhelfen, jemand hat einen Tipp für einen, man kann einen geben. Also das ist einfach ganz wunderbar und ich muss zugeben, ich habe sie noch gar nicht alle durch, die mich interessieren und wo ich mich vielleicht auch engagieren kann oder will. So, da bin ich auch einfach immer für zu haben. Ich meine, mein Beruf gibt es her, einfach einem Netzwerk auch mal eine Hilfestellung zu geben und zu sagen, wie kann ich hier nützlich sein, außer dass ich komme oder irgendwo einen Mitgliedsbeitrag zahle, sondern gibt es eine Veranstaltung, die ich mit konzipieren kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich aktiv sein kann und sagen kann, hat auch dieses Netzwerk wieder einen Mehrwert davon, dass ich irgendwie da bin.
Genau. So ist bei uns der Fall. Genau, das war auch wirklich ein sehr, sehr wertvoller Input damals von dir. Und ich habe selten sowas Professionelles dann auch erlebt in der Form. Ne? Also das gibt es auch nicht so oft. Ich kann da nur eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Ja, gut. Hast du noch Tipps für unsere Community, also sprich für viele kleine Selbstständige, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, wenn es um das Thema wie löse ich ein bestimmtes Problem XY geht oder gibt es vielleicht so allgemeine Tipps, Faustregeln für allgemein übliche Themen, die immer wieder aufpoppen? Hast du da irgendwelche?
Meinst du jetzt für Gründer eher oder für Einzelunternehmer überhaupt?
Für beides.
So. Beides. Also,
was sind so die häufigsten Probleme und so die häufigsten Lösungsansätze vielleicht?
Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich mache ja nicht hauptsächlich Unternehmerberatung jetzt für Einzelunternehmen. Aber was mir aufgefallen ist, womit ich sehr gut gefahren bin, also ein paar Sachen habe ich vorhin eingestreut, so, ne? Gerne in den Haupterwerb, aus dem Nebenerwerb gehen und solche Sachen. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass Leute sehr zögerlich sind, Dinge auszuprobieren und so einen Perfektionismus-Drang haben. Also die Website geht erst online, wenn die Visitenkarte ist noch nicht schick genug, das Profil stimmt noch nicht oder ja, es mag unprofessionell wirken, wenn man 5-mal die Website im ersten Jahr launcht und ständig neues Portfolio hat und sagt, was sein neues Angebot ist. Meine Erfahrung ist aber, anfangen ist das Wichtigste. Also viele zögern so anzufangen. So, und in den meisten Menschen geht ja total die Positionierungsarbeit so innerlich ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website erstelle, dann sind wir alle total gefordert, mit was gehe ich jetzt in die Welt und dann stehe ich da und dann muss ich auch dahinter stehen. Ja. So. Also ehrlich gesagt, ich hatte als erstes immer Hauptsache meine Seite und Hauptsache meine Visitenkarte und die darf sich auch nochmal verändern. Du darfst auch nach 5 Jahren ein neues Logo haben, das ist ja kein Problem, aber ich finde, du musst was haben, wo die Leute dich finden. Wie du in Kontakt treten kannst, muss irgendwie eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse haben, die vielleicht auch nicht irgendwie bei einem Freemail-Anbieter ist, sondern eine eigene Domain hat und das war es eigentlich. So, also ich finde so dieses schnell ins Tun kommen, sich ausprobieren und aber auch, ist in der agilen Welt nicht anders, ne? Dann lieber schnell mit irgendwas scheitern und dann was anderes ausprobieren, aber jetzt nicht jahrelang irgendwas klügeln. Deutschland ist das Land der Planer. Also so gehen ja auch diese ganzen Projekte häufig irgendwie den Bach runter, weil bis sie fertig geplant sind, ist die Realität schon wieder eine andere. Braucht das keiner mehr das Projekt. Und ich glaube, das hat zum Beispiel dieses ganze Agilitäts-Hype-Ding, mag man jetzt halten von was man will, auch erkannt, dass man einfach schnell ins Tun kommt und den Perfektionismus ein bisschen hinten anstellt.
Es gibt ja diesen Spruch, start before you're ready. Also start before you are ready. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Also besser unperfekt gestartet als perfekt nichts gemacht.
Auf jeden Fall. Ja. Und eine gehörige Portion Mut gehört einfach dazu. Aber ich war auch schon immer so. Ich bin als Kind auf den Sprungturm gegangen. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich springe. Und wenn ich oben war, habe ich gedacht, jetzt gehst du auch nicht wieder runter. Es ist irgendwie auch albern, jetzt kannst du auch springen. Ja. Also das ist erst nicht jahrelang zu planen, sondern einfach zu machen.
Ja, kenne ich. Oh ja, das hat ja auch viel immer mit dem Thema Selbstwert auch zu tun. Und da habe ich ja auch einen guten Spruch nochmal gehört, das kalte Wasser wird nicht wärmer, indem du wartest.
Nee, da ist man höchstens, weil irgendwann ist einem selber kalt und dann hat man schon keine Lust mehr reinzugehen. Ach, irgendwie. Genau.
Genau. Okay, also wie gesagt, wenn ihr Fragen an Simona habt, ruft sie gerne an, schreibt eine Mail, dann ruft sie euch an. Ihr findet die E-Mail-Adresse und die Website in den Shownotes, die packen wir da rein. Ansonsten, LinkedIn, Xing, überall, Instagram, Facebook, überall am Start, wie sich das heutzutage gehört.
Ja.
Genau, und vielen, vielen Dank, dass du da warst, ein paar Einblicke gegeben hast. Ja, ich überlasse dir die berühmten letzten Worte. Vielleicht hast du ja noch irgendwas auf Lager.
Was habe ich noch auf Lager? Erstmal herzlichen Dank an dich und ich bin froh, im Land nicht nur irgendwie der grünen Bäume oder der herzlichen Menschen zu wohnen. Ich habe bei meiner Einweihungsfeier noch was dazugelernt. Vielleicht war ich einfach schon, ich bin vielleicht ein Kuckuckskind, ich mochte schon immer Maggi. Das ist vielleicht mein Schlusssatz.
Okay, alles klar. Vielen Dank. Ciao.